Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Die Jobs, die wir uns anlachen, sind nicht immer gut für unsere mentale Gesundheit, weil es da Spielregeln gibt. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt pro Kinder, weil man dann einfach auch nochmal so diese menschliche, pure Ur-DNA wieder vor Augen bekommt.
Und Dr. Burak Yildirim.
Das größte Problem unserer Zeit oder die größte Krankheit ist ja das Grübeln. Und Erwachsene grübeln nun mal sehr gerne und Kinder opfern dafür überhaupt gar keine Zeit.
Immer schön, wenn man gleich zum Anfang einer neuen Folge sagen kann, das Gute bei diesem Podcast ist, dass beide Hosts irgendwo auch das Kind in sich haben. Irgendwann eines Tages werden wir doch mal auf Tour gehen, lieber Burak. Und eines Tages werden wir doch mal vielleicht einen Videocast machen. Und vor allen Dingen dann schon aufnehmen, wenn wir uns eigentlich noch unterhalten. Weil das ist tatsächlich so, dass wir da schon auch noch infantile Parts in uns haben. Und das tut sehr, sehr gut. Das ist aber gar nicht unser Thema, sondern unser Thema ist eigentlich Mental Health und Kinder. Und wie können Kinder unsere Mental Health beeinflussen? Boah, was eine Kurve. Guten Tag erstmal.
Was für ein Thema auch vor allen Dingen. Und schön die Kurve gekriegt, definitiv. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dich zu sehen.
Dito.
Und dich natürlich zu hören. Und ja, ich glaube, diese Vor- und Nachbereitung, das hätte fast einen eigenen Podcast verdient.
Muss man so eine Outcuts-Folge machen, oder?
Aber richtig. Aber da ist einiges dabei, auf jeden Fall.
Das ist Schöne ist ja, du, wir können da ganz authentisch jetzt drüber plaudern. Ich erst im Grunde genommen seit 10 Monaten, du schon etwas länger, weil du 3 Kinder hast. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie alt das älteste Kind ist.
13?
13, genau.
13, also kannst du dann schon fast 12.
Ja.
Und 8.
So, dann hast du eigentlich seit 13 Jahren im Grunde genommen die Möglichkeit, schon klug daherzureden und wie Kinder die Mental Health oder die mentale Gesundheit unterstützen können und was sie liefern, einfach ohne, dass sie ganz bewusst etwas tun. Und ich bin auch Greenhorn, also das heißt, mich kannst du immer noch beeindrucken, sowieso, aber auch mit diesem Thema. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was dein Mental Health Moment der Woche war.
Ja, der hatte nicht direkt mit Kindern zu tun. Ja, doch. Doch, indirekt schon, weil in Vorbereitung auf die Folge geht man ja seine eigenen Abenteuer mit den Kindern ein bisschen durch und auch die eine oder andere Anekdote von Freunden, die auch Kinder haben. Aber dann wälzt man natürlich auch so das ein oder andere in den Medien, was ich in dem Fall vielleicht hätte nicht machen sollen. Aber es gab einen Artikel im Spiegel, der mich ja so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Wir hatten ja in der Folge Feel Good Code, habe ich mich ja so ein bisschen geoutet als Captain Future, weil ich gesagt habe, dass ich das ein oder andere versuche, mir in der Zukunft vorzustellen. Mhm. Natürlich rosarot.
Natürlich.
Genau, um mich ja, darauf zu freuen und irgendwie auch strategisch darauf vorzubereiten. Mhm. Und deshalb kam ich unter anderem auf einen Artikel, wo es, wie es ja im Moment durch alle Gazetten kursiert, auf ein Thema bezüglich Klimawandel. Und da wurde unter anderem eine 20-jährige junge Frau zitiert, die sich also ich gehe mal davon aus, dass das, du wirst das journalistisch besser beantworten können. Ich gehe davon aus, dass sie das ja gegengelesen hat, beziehungsweise freigegeben hat. Aber dort stand dann tatsächlich drin, dass sie sich unter anderem wegen der Klimakrise hat sterilisieren lassen und keine Kinder haben möchte. Und jetzt kann man darüber hinwegfliegen, aber ich muss wirklich sagen, sowas leider Gottes, vielleicht werde ich da auch irgendwann mal etwas ruhiger, wenn ich was älter bin, aber sowas triggert mich leider total, ja. Und weil es mich natürlich einfach brutal traurig macht. Also allein diese Einstellung macht mich traurig und also dass jemand, ich sage jetzt mal, nicht mit dem Flugzeug Urlaube macht, wegen des Klimas und CO2-Gedöns und was auch immer. Das ist, wo ich sage, gut, das muss jeder selber entscheiden. Aber sich sterilisieren zu lassen und letztendlich zu sagen, ich kann in diese Welt, oder eigentlich muss man ja sagen, ich kann in die zukünftige Welt keine Kinder setzen. Das ist einfach, wo ich denke, es läuft dann doch das ein oder andere noch falsch auf der Welt und wir haben noch ein bisschen was zu tun. Thema Aufklärung, und zwar nicht die mit den Bienen und dem Honig und den Blümchen, sondern wirklich Thema Aufklärung, was gewisse Dinge, die kolportiert werden, eigentlich zu bedeuten haben. Und dann, wie es halt so ist, wenn du dann mit diesen Klimathemen, dann poppt natürlich auch so ein Gegenpart auf. Und das war unser Sportskamerad, mittlerweile, glaube ich, über 80 Jahre alt, der Reinhold Messner, der unter anderem Ende April, glaube ich, war das, oder Anfang Mai bei Maischberger war in der Sendung, der dann einfach knallhart, ist zwar aus dem Kontext gerissen, er hat es auch erklärt, der aber dann trotzdem knallhart sagt, das Klima kann man nicht schützen. Das Klima hat Zyklen, es bewegt sich auf, es bewegt sich ab und im Grunde kann man das Klima nicht schützen. Dann ist er auf erneuerbare Energien eingegangen und hat gesagt, wenn wir für erneuerbare Energien letztendlich eine Ressource vernichten müssen, die das Klima tatsächlich schützt, nämlich die Natur, machen erneuerbare Energien auch keinen Sinn. Das heißt, also kontroverser geht's fast kaum. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, der Herr Messner, über 80, einige Berge mit ganz, ganz dünner Sauerstoffsättigung erklommen und könnte den so ein bisschen in die Ecke stellen, so nach dem Motto, was interessiert uns, was ein alter Mann sagt. Und das beschreibe ich jetzt, ne? Das ist nicht wertend gemeint, weil ich finde den Kerl schon sehr inspirierend, wenn er so ein bisschen erzählt von seinen Touren und was er eigentlich alles erlebt hat. Aber das spiegelt für mich einfach immer noch die Realität wider, wie diffus, wie konträr, wie polarisierend wir unterwegs sind und dass es im Grunde gefühlt eben so kaum richtige graue Tasten gibt. Aber gerade im Hinblick darauf, dass wir viele Jugendliche haben, viele junge Menschen haben, die sich so ein bisschen meiner Meinung nach in dieser Klimathematik verlieren, das tut schon weh, weil ich eben auch drei Kinder habe, die auch damit konfrontiert werden, in der Schule vor allen Dingen. Medial haben wir es eigentlich sehr, sehr gut geschafft, das ganze Thema zu Hause, ich will nicht sagen, unter Verschluss zu halten, aber wir blocken sehr viel. Also ich sag mal so, meine Frau und ich, wir sind vielleicht so mit die weltbesten Firewalls in menschlichem Gewand, die man sich vorstellen kann, weil einfach sehr, sehr viel Schrott da draußen rum erzählt wird. Aber die werden, wie gesagt, damit konfrontiert. Und dann ist halt für mich immer so ein bisschen wichtig, natürlich da immer zu versuchen, ein Stück weit einen Realitätssinn herbeizuführen. Weil ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir uns, dass man sich so für negative Dinge oder die negative Dinge viel stärker wahrnimmt als positive. Und man muss halt immer versuchen, zumindest versuche ich das, einen realistischen Blick auf die Welt zu haben. Und deshalb kann ich mit dieser Klimathematik eben in der Tiefe, wenn man sich auch wissenschaftlich damit beschäftigt, offen gestanden, sehe ich da kein Untergangsszenario. Und man muss immer wissen, es gibt natürlich für alle Untergangsszenarien Ikonen, aber es gibt nur zwei Weltuntergangspropheten, die ihre Tweets löschen, wenn sie falsch sind. Das ist einmal Michael Burry. Das ist ein ärztlicher Kollege, der die Finanzkrise 2008, 2009 vorhergesagt hat und steinreich dadurch geworden ist. Und der jetzt versucht, ständig diesen Weltuntergang, den er damals herausgefiltert hat, immer wieder zu erneuern und Tweets darüber macht. Und diese aber dann löscht. Und die zweite Crash-Prophetin, die das macht, ist Greta Thunberg. Und deshalb bin ich natürlich immer dann etwas skeptisch, wie viel Substanz hinter diesen Weltuntergangstheorien dann stecken, wenn Leute, die nachweislich als, wie gesagt, Ikonen herhalten, dann hingehen und ihre Dokumentation löschen, die man natürlich im Internet eigentlich ja nicht löschen kann. Also ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Einmal im Internet, für immer im Internet. Und demzufolge muss man halt immer mit diesen Dingen etwas aufpassen und versuchen, da die Leute eben ein Stück weit realistisch abzuholen. Weil Fakt ist, dass man, wenn man der Meinung ist, dass die Welt untergehen wird, im Sinne oder nach oder durch eine Klimakatastrophe, dann muss man sagen, dann ist ja nicht 5 vor 12, sondern eigentlich schon kurz nach 12. Und dann würde vieles nicht mehr so viel Spaß machen. Das sehe ich nicht. Ich habe noch viel Spaß und den würde ich auch gerne vermitteln, vor allen Dingen an meine Kinder. Und deshalb stimmen mich solche Artikel und solche Einzelschicksale stimmen mich dann einfach immer so ein bisschen traurig, aber am Ende nutze ich das, um ja die nächsten realistischen Schritte daraus abzuleiten und zu gucken, dass dass das zumindest meine Kinder nicht erreicht.
Ein verantwortungsvoller Mental Health Moment der Woche in diesem Fall, so würde man sagen.
Vielleicht.
Ja.
Ja. Wie war denn deiner? Ich hoffe, positiver.
Krasserweise, also manchmal ist es so, dass es wir sprechen uns nicht ab und skripten diese Folgen nicht, aber es ist erstaunlich, dass wir oftmals in derselben Ecke zumindest die Mental Health Momente der Woche hatten. Meine geht auch in die Richtung, hat aber auch was mit Klima zu tun und hat auch etwas mit meiner Agentur zu tun und hat was mit jungen Leuten zu tun. Nicht ganz mit Kindern, aber mit jungen Leuten. Und da ist es so gewesen, dass wir eine Anfrage hatten eines relativ großen Energielieferanten, um es mal so zu sagen, die eine Kampagne brauchen. Und wir haben in Kooperation mit einer anderen Agentur gesagt, wir gucken uns das mal an und wir können uns das erstmal grundsätzlich vorstellen, aber wir müssen uns angucken und nicht uneingeschränkt. Und wir hätten nicht damit gerechnet, dass tatsächlich es gibt eine Kampagne oder es soll eine Kampagne geben, die schon so ein bisschen, ja, mehr oder weniger geskribbelt ist. Und da ist so ein bisschen der Tenor, oh, wie geil, Erdöl ist geil, wir brauchen Erdöl und wir brauchen Heizung und wir brauchen quasi das, was wir an, also nach dem Motto, konsumiert mehr, hört nicht so sehr auf diese ganzen Green-Geschichten, sondern es muss auch darum gehen, dass wir es warm im Wohnzimmer haben. So scheißegal, wie es dem Klima geht. Damit haben wir gar nicht gerechnet und ich dachte mir so, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also das sorgte relativ für große Diskussionen innerhalb meiner Agentur. Man kennt das, dann ist das tatsächlich so plötzlich so ein Selbstläufer und die Leute zünden sich gegenseitig an. Und irgendwie kam dann so, nee, also sowas, so einen Kunden kann man doch, also potenziellen Kunden kann man doch nicht vertreten. Da habe ich gesagt, warte mal, kleinen Moment mal, bevor sich das jetzt irgendwie verselbstständigt, denk mal ganz kurz nach. Also wenn das jetzt einfach nur so ist, dass wir das unterstützen sollen und diese Kampagne irgendwie groß machen sollen, ohne Wenn und Aber, dann müssen wir, glaube ich, auch als Agentur, das ist so ein bisschen unser Credo, müssen wir tatsächlich uns verabschieden an der Stelle. Wenn es aber so ist, dass wir die Möglichkeit haben, das erstmal Negative in etwas Positives zu münzen, also das heißt, dieses Unternehmen davon zu überzeugen, die Kampagne so nicht zu fahren, sondern vielleicht auch in erneuerbare Energien, die sie tatsächlich auch anbieten, vielleicht die Kampagne dahingehend zu drehen. Das heißt also, das, was erstmal negativ war, vielleicht mit guten Argumenten umzukehren und eine völlig andere Kampagne zu starten. Und mein Argument war, es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen, Gott sei Dank muss es für uns nicht sein als Agentur, diesen Kunden zu gewinnen. Aber es geht auch darum, wenn nicht unter anderem auch sowas Lapidares wie eine Agentur anfängt zu argumentieren, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu einem potenziellen Kunden zu sagen, Leute, denkt nochmal nach, wir unterstützen euch gerne, allerdings ist das weder zeitgemäß, noch ist das der Tenor im Moment gerade, noch solltet ihr das so tun. Und warum soll man dann, wenn sie sich in Anführungsstrichen überreden lassen oder sich zumindest damit auseinandersetzen. Warum soll man den Auftrag nicht annehmen? Weil man nämlich doch dann die Chance hat, positiv was zu verändern. Natürlich wird man dafür bezahlt, aber eben immer mit der Bedingung, wir haben die Möglichkeit, da was positiv zu verändern in so einem Unternehmen. Und das sorgte total für Diskussionen. Und am Ende des Tages war es so, dass wir das sehr, sehr lange diskutiert haben und uns auch alle dafür entschieden haben, okay, lass es uns probieren, zumindest mal das Angebot zu machen, dass wir den Kunden übernehmen unter diesen Voraussetzungen. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Und das war tatsächlich einfach auch für die mentale Gesundheit für mich diese Woche super gut, weil ich gesehen habe, dass man mit Argumenten und mit der Möglichkeit der Auseinandersetzung was Positives erreichen kann. Und nicht nur einfach mit Worten oder mit Menschen umzustimmen oder zu überreden, sondern mit Argumenten zu überzeugen, um etwas ins Positive zu verändern. Und das ist das, was mir wahnsinnig fehlt momentan. Es ist ganz egal, welche Nachrichten du anguckst. Das ist alles wahnsinnig destruktiv. Das ist wahnsinnig wenig lösungsorientiert. Ich erlebe so Sachen, die mir wirklich was ausmachen, so dass ein Armin Laschet plötzlich klug daherredet, dass man die AfD verhindern muss. Ich weiß nicht, was der Mann genommen hat. Also das ist ein bisschen zu spät, weil sie sind schon da und schon lange da.
Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns und das fällt ihm jetzt auf. Und er hat wahrscheinlich festgestellt, dass es der CDU schlecht geht und dementsprechend muss er jetzt irgendwie populistische Slogans daher ballern. Aber auch eher in Richtung Verhinderung. Und deshalb sage ich es jetzt auch nochmal, nur über die Auseinandersetzung, davon bin ich total überzeugt, mit solchen kritischen Themen schaffen wir eine Veränderung zum Positiven. Du schaffst es nicht durch Ignorieren solcher Themen, du schaffst es nicht durch Verbote, du schaffst es nicht durch Sanktionen, sondern du schaffst es nur, wenn du in den Dialog gehst und wenn du
Argumente durch Überzeugung hast.
Und Überzeugung. Ja. Genau. Und man kann ja geteilter Meinung sein. Und ich finde es völlig legitim, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich mache meine Heizung an und die muss einfach funktionieren, weil es mir saukalt ist. Und wenn das Erdöl ist, dann ist das Erdöl. Ist mir scheißegal, dann sollen die Klimakleber sich kleben, wie sie wollen.
Ja.
Aber da setzt es an, da geht eben die Diskussion los und nur über diese Diskussion werden wir Veränderungen schaffen. Und das war mein Mental Health Moment der Woche, weil es gut getan hat, zu wissen, auch die jungen Leute bei uns in der Agentur, die sehr schnell auf Zelle sind, wenn es um solche Themen geht, sind durchaus in der Lage und bereit, miteinander zu diskutieren und mit mir zu diskutieren. Und wir finden einen guten Weg miteinander. Ja. Ich mag ja Harmonie ganz gerne. Und da es Harmonie zwischen uns beiden auch gibt, jetzt einmal mehr, weil du mir auch ein bisschen voraussetzt bist in Sachen Kinder, versuche ich gekonnt die Kurve zu bekommen zu unserem eigentlichen Thema. Nämlich nicht nur, dass Mental Health Momente der Woche uns etwas geben, sondern uns geben auch Kinder was. Und wenn du jetzt spontan reagieren müsstest und ich dich frage, sag mir ad hoc, wo, an welcher Stelle tun dir deine Kinder besonders gut in Sachen Mental Health? Wie und was wäre das?
Ja, eindeutig. Das, was Kinder auch nachweislich mehr machen als Erwachsene, gibt es sogar Studien drüber, das Lachen.
Ja.
Das kindliche Lachen.
Ja.
Also das ist eigentlich, wo ich immer sage, also das ist für mich eigentlich immer der Trumpf. Also gerade wenn es, was natürlich jeder hat, auch ich, wenn es mal so Phasen gibt oder Momente gibt, wo man auch aus der Haut fahren könnte, um es mal so auszudrücken, dann hilft häufig ein Gespräch oder ein Dialog oder irgendeine Form der Kommunikation, auch spielerische Kommunikation mit den Kindern, weil das kindliche Lachen, zumindest habe ich das immer so empfunden, je jünger die Kinder sind, natürlich umso ehrlicher. Aber ich glaube, Kinder würden sich von der Einstellung her und auch von der Unbefangenheit her ohnehin schwer tun, falsches Lachen, falsches Lächeln aufzusetzen, weil es unnatürlich wäre. Und deshalb ist das Thema Lachen etwas, wo ich aus Dialogen, aus Situationen mit Kindern, ich habe ja über 15 Jahre lang als Jugendtrainer arbeiten dürfen. Bei Fortuna Köln und bei Bayer Leverkusen überwiegend. Und Altersklasse 9 bis 12. Und das war für mich dann eigentlich, muss ich sagen, wie die fast tägliche Batterie. Ich war sehr viel auf dem Fußballplatz zu seiner Zeit. Und das hat, also diese anderthalb, zwei Stunden mit den Kindern auf dem Platz, dann natürlich auch die Erlebnisse mit meinen Kindern, was da an Lebensfreude rüberkommt, an eben Glückseligkeit, an Harmonie, Bedürftigkeit und auch Ausstrahlung, das ist etwas, wovon man durchgehend, glaube ich, profitieren kann. Und ich denke, dass es vielen Großeltern dann auch so geht, weil irgendwann sind dann die eigenen Kinder älter und haben vielleicht das ein oder andere mentale Loch auch oder auch eine Krise mal im Leben. Und dann kommt vielleicht das erste oder die ersten Enkelkinder und auf einmal beginnt das wieder ein Stück weit von vorn, dass man vielleicht einige Jahrzehnte bei den eigenen Kindern dann vermisst hat oder nicht mehr empfunden hat. Und ich glaube, dass das auch für viele wie so eine Art Jungbrunnen sein kann. Was denkst du, wenn du an deine Tochter denkst, beziehungsweise wenn du deine Tochter siehst? Ich glaube, das Lächeln ist auch ein Thema.
Total. Also ich meine, jeder kennt das, der Kinder hat und oder kleine Kinder. Und gerade am Anfang ist es ja so, dass du so, auf Deutsch gesagt, im Arsch bist, nach jeder Nacht eigentlich, dass du deinen Körper irgendwie erstmal in einzelnen Stücken wieder zusammensetzen musst morgens früh. Und du eigentlich gar nicht klarkommst und du gar nicht weißt, so wie soll ich jetzt eigentlich jemals diesen Tag überstehen? Und dann ist da dieses Lächeln und du, es ist weg. So, ne? Also es ist immer noch wahnsinnig anstrengend, aber es ist sofort wieder voll. Irgendwie, der Tank ist voll. Und das ist, also da gibt es 1000 Situationen pro Tag und ich bin da auch bei dir grundsätzlich. Ich habe allerdings auch nochmal ein, also zumindest für mich, noch wohltuenderes Momentum gerade heute erlebt. Und das ist, auch gestern auch schon, das war das erste Mal, dass das so extrem hintereinander war. Und zwar dieses bedingungslose Vertrauen und sich fallen lassen können von Kindern. Und zwar ist es so, dass unsere Tochter gerade im Moment gerade zahnt und wahnsinnig erschöpft ist. Und gestern Abend war, von gestern Nachmittag bis spät in die Nacht war Mama nicht da. Und sie ist dann, ich habe sie ins Bett gebracht und sie ist zweimal aufgewacht und ich habe sie zweimal aus dem Bett aufgenommen und sie kurz getragen. Habe gezeigt, dass alles noch in Ordnung ist und so weiter. Und habe mich dann in den Sessel gesetzt und sie ist auf mir eingeschlafen. Und das Gefühl, das ist heute dann nochmal passiert. Und dann hat sie eine Stunde auf mir heute draufgelegen. Und was da passiert in einem Menschen, wenn man dafür empfänglich ist, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemand nicht ist bei seinen eigenen Kindern, diese Energie, die da fließt, weil du einfach tatsächlich in der Lage bist, einem kleinen Menschen so viel positive Energie zu geben und Halt und Schutz zu geben in einem Moment, wo es ihm augenscheinlich nicht gut geht, das ist ganz besonders, finde ich. Und das ist also für die mentale Gesundheit, für mich war das jetzt irgendwie auch, nachdem wir einige auch krasse Tage und auch Wochen hatten, so viel wert und wenn dann so ein Kind auch wieder aufwacht auf dir und gut gelaunt ist und sich dann nochmal irgendwie fallen lässt und an dich schmiegt, da ist also mehr Ehrlichkeit geht irgendwie nicht für mich. Ich habe lange drüber nachgedacht, als ich dir vorhin die Frage gestellt habe. Und was es da bei dir ist und bei mir, waren eben diese letzten zwei Tage total prägend mit diesen Momenten. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann man allen Ernstes, gerade eben habe ich mich gefragt, wie kann man allen Ernstes dann zum, man das so hoffentlich hört, jemand, der vorhat, keine Kinder in die Welt zu setzen im Sinne von Sterilisation oder so weiter, das war ja das, wie wir reingegangen sind, ziemlich hart in diese Folge, vielleicht dann doch nochmal zum Überlegen bringen, weil das sind wirklich für beide Seiten so, so wertvolle Sachen und Momente, die da passieren, dass ich das, also das möchte ich auf gar keinen Fall missen und ich glaube auch, dass man meiner Frau, die da solche Szenen vielleicht ein bisschen eher kennt als ich, was ja normal ist, gerade in der ersten Zeit, da sind Väter ja so ein bisschen raus oder es dauert eine Zeit lang. Ich glaube, dass es bei ihr auch so ist, dass sie in so einer, in der einen oder anderen schwierigen Phase durch solche Momente auch irre viel Energie kriegt.
Mit Sicherheit, vor allen Dingen gerade, wenn man dann die ja, frischen Mütter sozusagen, was ja körperlich keine Frage anstrengend ist, rein, wenn man das begleitet auch. Und wenn man dann auch unmittelbar, ich durfte bei allen drei Geburten dabei sein. Und alleine, wenn man dieses, ja, unglaubliche, diesen unglaublichen Eindruck hat, wenn dann die Mama das Kind das erste Mal sozusagen in die Arme schließt, und gleichzeitig, ja, wie soll ich das jetzt charmant formulieren, also gleichzeitig gefühlt noch in Schutt und Asche liegt, ja.
Ja, ja.
Wie da abgeschaltet wird, was das für ein Moment ist. Also das ist, ich glaube, das ist etwas, das werden wir, ja nicht, ich glaube, ich kann ja für mich als Mann durchaus sprechen, das werde ich natürlich, diesen Eindruck, also dieses Gefühl des ersten Kontakts, das werde ich, glaube ich, nie nachempfinden können, natürlich. Allein schon physiologisch, ne, das Kind wächst heran und irgendwann ist es dann da, was ja für mich immer noch eines der wirklich größten Wunder ist, weil man bedenkt, da schlüpft so ein Olschi neun Monate plus X unter Wasser lebt, schlüpft dann aus einer dunklen Bauchhöhle und schlägt dann den Mund auf und kreischt und fängt dann an zu saugen und zu nuckeln und also unbeschreiblich eigentlich unbeschreiblich immer noch nach all den Jahren und deshalb ist es natürlich ein ganz, ganz großer Moment, den ich persönlich eben miterleben durfte. Und das, wie gesagt, dank des lieben Gottes und meiner Frau schon dreimal. Und allein, wenn dann diese ersten Reaktionen kommen und wenn tatsächlich auch dieses erste Lächeln und dieses erste Lachen der Kinder kommt, dann sieht man auch, wie natürlich dieser Gefühlsausdruck des Lachens im Grunde ist. Und ich habe mal tatsächlich mal eine Studie versucht rauszuarbeiten, Lachen von Erwachsenen versus Lachen von Kindern. Und es gab tatsächlich Wissenschaftler, die das untersucht haben, dass ein Erwachsener im Durchschnitt 15 bis 20 Mal am Tag lacht und ein Kind dagegen über 400 Mal. Und ich kenne Erwachsene, die kommen wahrscheinlich nicht auf 15 bis 20 Mal am Tag. Es sei denn, das sind die Berühmten, die fürs Lachen in den Keller gehen und das häufig. Und deshalb, das ist etwas, was man sich wirklich auch abgucken kann. Ne? Und einfach mal gewisse Dinge weglächeln sollte, die einen ärgern, die einen beschäftigen, die einen vielleicht sogar eben perspektivisch bedrücken. Weil das ist ja auch so eine spezielle Einstellung von Kindern, die wir sogar ja im Rahmen einer Podcast-Folge besprochen hatten, nämlich, dass man in der Gegenwart lebt, also den Moment genießt und im Jetzt sich aufhält. Und das können natürlich Kinder fast schon sensationell. Ich habe das als Trainer ganz, ganz oft erleben dürfen, wo ich das am Anfang auch überhaupt nicht verstanden habe und mich auch sehr geärgert habe, im Nachhinein völlig dumm. Nämlich, wenn meine Jungs damals ein Spiel verloren haben, dann waren die häufig, je nachdem, was das für eine Kategorie von Spiel war, wirklich am Boden zerstört. Also haben Heulkrämpfe gehabt, wo ich dann wiederum eingewirkt habe, so nach dem Motto, ne, jetzt mal auf, ist kein Weltuntergang, bitte mal zu den Gegnern gehen, applaudieren, shake hands und so weiter. Dann sind die in die Kabine und waren dann unter der Dusche schon wieder am Feixen. Also gefühlt Viertelstunde, 20 Minuten zwischen Himmel und Hölle oder Hölle und Himmel.
Klar.
Was ich dann auch wieder nicht verstanden habe zu dem Zeitpunkt, weil ich dann gesagt habe, ey, wie könnt ihr da draußen quasi gefühlt sterben nach einer Niederlage und jetzt feigst die herum. Aber das ist natürlich eine ganz große Qualität. Also es ist schon fast eine Charaktereigenschaft, dann eben auch tatsächlich umswitchen zu können. Das, was eben war, war eben. Und das, was jetzt ist, ist jetzt. So, und wir haben das Spiel verloren, das können wir nicht mehr ändern. So, und jetzt haben wir Spaß unter der Dusche, ziehen uns dann an und gehen ins Wochenende oder in die Freizeit. Und beim nächsten Spiel sind wir wieder da, voll motiviert. Und das erlebt man dann auch später in anderen Situationen. Ne? Kinder oder ein Kind schreibt eine scheiß Note, kommt nach Hause, muss das ja, wie man immer so schön sagt, auch beichten. So, und dann gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder in kleine Stücke hacken verbal oder zumindest ermahnen, dass es natürlich besser geht, weil ein gewisser Anspruch ist da und auch ein gewisser Ehrgeiz darf ruhig da sein. Und auch da switchen die Kinder aber unheimlich schnell von, oh, es war, ist mir echt unangenehm, euch das zu sagen, aber ich habe dann doch mal eine 5 in Mathe. Und dann aber unmittelbar danach wird gespielt, gejubelt, ne, geklettert, geschmust, gekabbelt, sich gegenseitig geärgert, wenn man mehrere Kinder hat. Und das ist schon etwas, wo ich sage, also dieses, ja, im Grunde abhaken und weiter oder munter putzen und weiter, das ist auch beeindruckend.
Kann das total nachvollziehen, vor allen Dingen dieses Hier und Jetzt und vor allen Dingen auch diesen Switch. Das ist, glaube ich, wirklich eine Gabe, die erstmal Kindern vorbehalten ist. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil auf deren Festplatte so viele Dinge, die wir schon längst drauf haben, noch gar nicht drauf sind. Und sowas wie nachtragend zu sein, sowas wie, keine Ahnung, ne? Also es gibt ja so Dinge, mit denen man erst lernt im fortschreitenden Alter und die sind nicht immer alle gut. So diese kindliche, achso, und deshalb war es auch tatsächlich irgendwie die, ich glaube, das größte Kompliment nach vielen, vielen Jahren meines Vaters, dem habe ich ein Video geschickt, irgendwie mit meiner Tochter beim Essen und ich habe sie gefüttert und habe mit ihr kommuniziert und so weiter. Mein Vater schrieb dann irgendwie relativ schnell zurück, wie schön, dass du dir dein inneres Kind behalten hast. Eigentlich das größte Kompliment, weil das ist genau das, was ich oftmals vermisse, wenn wir zum Beispiel jetzt auch darüber sprechen, wie können Kinder eigentlich die mentale Gesundheit fördern oder was bringen sie der mentalen Gesundheit und warum ist es deshalb unter anderem, gibt viele Gründe mehr, warum sind Kinder für einen selbst auch so wichtig. Das ist einfach so ein Punkt, den ich so vermisse, dass so das, was Kinder drauf haben, dass das im Laufe der Zeit so abhanden kommt. Auch dieses kindliche Vertrauen, das ich vorhin angesprochen habe, dieses uneingeschränkte Vertrauen, das ist etwas, was ich einfach, also mir das jetzt angucken zu dürfen, wie sowas funktioniert, mich darauf wieder zu besinnen, das ist so Punkt 2, neben Lachen, neben auf einem Einschlafen, Nähe genießen, ist für mich sicherlich das Dritte, einfach dieses unabdingbare, uneingeschränkte Vertrauen. Und das auch wieder sich angucken zu dürfen, wie sowas funktioniert, beziehungsweise wie Kinder damit umgehen und dass sie sich da gar keine Gedanken drüber machen, sondern es ist für sie selbstverständlich, da ist Mama, da ist Papa und das ist mein Zuhause, da kann ich, so denken sie natürlich nicht, weil sie sowas nicht denken können, noch nicht, aber dieser Prozess ist total automatisch, der steckt in uns Menschen, das heißt, die gute Botschaft ist, Vertrauen steckt erstmal in unserer DNA. Und dass dieser Teil der DNA abgeschnitten wird streckenweise oder verletzt wird, weil wir unsere Erfahrungen machen und dementsprechend dann auch anders mit dem Thema Vertrauen umgehen, das finde ich teilweise so, fand ich immer schon total schade, weil ich einfach glaube, dass dass das Elementare ist, was uns Menschen zu Menschen macht und was für uns wichtig ist, nämlich das Thema Vertrauen. Und ich bin auch, genauso wie alle anderen, logischerweise auch, dass mir das Vertrauen manchmal abhanden gekommen ist. durch die eine oder andere Erfahrung. Und ich merke, dass ich jetzt wirklich wieder auch gesünder werde im Sinne von Vertrauen zu bewerten, seit unsere Tochter auf der Welt ist. Weil ich manchmal denke, warum hast du so viele Bedenken? Nur weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast, ist das fair? Nur weil du vielleicht auch grundsätzlich jemand bist, der nicht misstrauisch ist, aber der einfach auch weiß, wie, wenn du in den Medien arbeitest, wie eine Manipulation zum Beispiel funktioniert, und so weiter und so fort. Also deshalb ist es immer nicht unbedingt immer gut. So die Jobs, die wir so uns anlachen, sind nicht immer gut für unsere mentale Gesundheit, weil es da Spielregeln gibt. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt pro Kinder, weil man dann einfach auch nochmal so diese menschliche, pure Ur-DNA wieder vor Augen bekommt. Und das finde ich sehr erholsam.
Absolut. Wichtig ist natürlich, wir werden vielleicht den einen oder anderen oder die ein oder andere in der Zuhörerschaft haben, die jetzt keine Kinder haben, vielleicht auch tatsächlich keine Kinder planen. Entweder, was es ja auch gibt, aus biologischen Gründen. Und jetzt nicht nur nach dem Motto, ich kann mir beim besten Willen keine Kinder vorstellen in meinem Leben. Auch das soll es geben, gar keine Frage. Trotzdem hat man immer Kontakt zu Kindern. Ob das die Kinder von Familienmitgliedern sind, Freunden. Und diese Eigenschaften, denke ich, kann man sich trotzdem zunutze machen, weil sie unheimlich das Leben erleichtern, auch erleichtern würden. Also unmittelbar, wenn man, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge war das oder in der vorletzten habe ich ja gesagt, das größte Problem unserer Zeit oder die größte Krankheit ist ja das Grübeln. Und Erwachsene grübeln nun mal sehr gerne, vor allen Dingen über die Vergangenheit, die man nicht mehr ändern kann, über die Zukunft, die man, wie ich auch immer gerne sage, nicht kennt, aber gestalten kann, und vor allen Dingen einfach für Dinge, die man wirklich, also die unwichtig sind oder eben unveränderlich. Und Kinder opfern dafür überhaupt gar keine Zeit. Also selbst wenn Kinder, also klar, die freuen sich mal, ne? Die sagen dann irgendwann ab Ende November, auch in 4 Wochen ist Weihnachten, da freuen die sich drauf, weil das irgendwo ein Ereignis ist. Oder wenn sie halt wissen, es geht in Urlaub, da freuen die sich drauf. Aber für einen Moment, also die kommen nicht jeden Tag und überlegen sich, ja, was mache ich denn dann alles im Urlaub? Und schaffen wir es, dahin zu fahren und dahin zu fahren? Ja, das interessiert die in Anführungsstrichen Scheißdreck, weil es liegt noch zu weit weg. Und das, was dann im Moment entscheidend ist, das zählt. Und genauso auch, ich glaube, da kann jeder ein Liedchen von singen. Wenn sich Kinder streiten, oder spulen wir mal zurück in unsere Kindheit. So, ich war viel draußen, weil es nicht so viele Alternativen gab, aber weil wir einfach auch, ich sag jetzt mal, fußballerische Straßenschlachten uns geliefert haben. Damals in Köln-Nippes vor allen Dingen, also wo ich groß geworden bin. Und deshalb musste man immer dabei sein. Ne? Das waren epische Fußballspiele. Und wer da nicht dabei war, der war wirklich gekniffen. Und dann war es natürlich auch so, weil ich bin in einem klassischen sagen wir mal, Satellitenviertel groß geworden. Und da wurde einfach auch viel geboxt. Ne? Wenn man faul war, dann hat man sich halt mal kurz geschubst oder mal, wie gesagt, so einen Schwinger abbekommen. Vor allen Dingen, wenn die eine Mannschaft gewonnen und die andere Mannschaft verloren hat, da musste man auch relativ schnell den Platz verlassen. Also es gab die ganze, aber das hat uns nicht daran gehindert, am nächsten Tag wieder dort zu stehen. Und zu sagen, so, wer spielt jetzt mit wem? Wir wählen nochmal neu. Das heißt, mit anderen Worten, Kinder verzeihen unheimlich schnell auch. Ja. Also auch, wenn sie sich streiten. Ja. Und ich möchte nicht wissen, und mir ist es auch so in meinem Leben ergangen, wie lange ich einem Streitgespräch sozusagen, wie nachtragend ich war. Also keiner körperlichen Auseinandersetzung, also wie früher dann als Kind, aber als Erwachsener, wenn man dann mal sich mit jemandem nicht verstanden hat oder sich gestritten hat, angeschrien hat, wie nachtragend man war, vielleicht sogar bis heute noch ist. Und jetzt könnte man sich natürlich immer trösten und sagen, ja, die Person ist mir nicht wichtig, aber das ist mir persönlich schon wichtig, mein Seelenheil, mein Seelenfrieden. Das heißt, ich kann mit jemandem gar keinen weiteren Kontakt haben und diese Person gegebenenfalls auch meiden. Aber ich hätte zumindest gerne aus der Welt geschafft, wenn es da irgendetwas gibt, was wo ich eventuell sogar einer Person Unrecht getan habe oder emotional zu hart mit umgegangen bin. Also dann entschuldige ich mich lieber, auch wenn ich der Meinung bin, dass das in dem Moment vielleicht gerechtfertigt war, so hart zu reagieren. Aber trotzdem weiß ich vielleicht für mich dann, der Person hast du jetzt echt wehgetan und das möchte ich dann nicht stehen lassen. Und das ist etwas, was bei Kindern eigentlich auch total beeindruckend ist, wie die letztendlich dann sich die Hand reichen können, sich sogar umarmen können und dann sagen so und weiter geht's. Und deshalb gibt's viele Charaktereigenschaften, die Kinder besitzen und uns eigentlich tagtäglich vor Augen führen, wie schön und wie einfach das Leben sein könnte. Natürlich haben die nicht die Probleme, vor allen Dingen auch finanzielle Themen, Gott sei Dank hoffentlich auch keine gesundheitlichen Themen. Deshalb gibt es natürlich als Erwachsener hat man einfach andere Headlines. Ja. Aber gerade im emotionalen Bereich, gerade im mentalen Bereich können wir uns dicke Scheiben von den Kids abschneiden.
Ja, nicht nur das. Und ich glaube, du hast gerade eben einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, wenn sich Menschen gezielt bewusst viel mehr gegen Kinder entscheiden, dann werden sie das hoffentlich lange und gut überlegt haben und dann muss man das, glaube ich, einfach auch respektieren und akzeptieren. Ich glaube aber auch, dass, und das ist etwas, was ich deshalb auch, kam ich so ein bisschen auch auf den Titel dieser Folge oder überhaupt auf das Thema, weil, und das finde ich tatsächlich wirklich spooky, es gibt sehr viele tolle Ratgeber, warum Kinder toll sind und was sie ausmacht und wie sie unser Leben bereichern und wie man mit ihnen umgeht und wie man sie erziehen kann. Und da gibt es sogenannte Kultbücher, die dann wahrscheinlich jeder dann auch mal liest, der Eltern geworden ist. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt irgendwie tatsächlich genau das, nämlich wie bereichern sie uns eigentlich in Sachen Geist und Seele? Da gibt's relativ wenig drüber, weil wir uns vielleicht auch jetzt dann doch langsam mehr und mehr auch mit der Psyche beschäftigen, weil wir uns auch trauen, mal Dinge auszusprechen, dass wir da unsere Defizite vielleicht auch haben oder dass es uns mal eine Zeit lang nicht gut ging und wir was dagegen getan haben und so weiter. Also das Thema wird langsam auf den Weg gebracht. Aber es hat mich gewundert, dass man trotzdem relativ wenig Literatur findet, wenn es darum geht, wie bereichern Kinder unsere Psyche.
Ja, zumal, Entschuldigung, bitte.
Ja, aber ganz kurz noch einen Halbsatz. Umgekehrt ist es ganz anders. Also, wie wir die Psyche unserer Kinder positiv beeinflussen können, das kannst du wirklich hoch und runter lesen. Umgekehrt, was tun sie für uns oder was können sie für uns leisten? Wenig Literatur. So, jetzt habe ich es aber.
Die Frage, nein, um Gottes Willen. Stundenlang kannst du darüber erzählen. Freue ich mich wohl. Letztendlich geht es ja immer bei Ratgebern darum, wie kann ich etwas so formulieren, dass es auch gekauft wird. So, und es ist immer einfacher, einen Ratgeber zu haben, wo man in dem Fall zum Beispiel den Kindern beibringen kann, was sie zu denken haben. Aber ein Ratgeber den Kindern beizubringen, wie sie zu denken haben, das ist halt schwierig. Und das ist ja auch das letztendlich, was Kinder ausmacht und auch Kinder natürlich dementsprechend entwickelt. Und das, was wir aber den Kindern sozusagen zum Denken geben, ist nicht unbefangen, ist nicht frei von Vorurteilen, ist nicht frei von Erfahrung. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und natürlich kann man viele, viele Dinge den Kindern vorkauen und dann präsentieren nach dem Motto, mach nicht die Fehler, die ich auch gemacht habe. Oder mach nicht das, was ich eventuell auch zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Aber ich habe das mal in einem anderen Kontext gesagt, wo mir jemand gesagt hat, ja, da hast du einen Fehler gemacht und hast und das war dein größter Fehler, den du machen konntest. Dann habe ich gesagt, in dem Zusammenhang muss ich sagen, war die Person, um die es ging, relativ uninteressant. Ich musste dann eigentlich antworten, ja, das stimmt, ich habe da einen Fehler gemacht, Aber das ist mit Abstand nicht der größte Fehler meines Lebens gewesen. Ich habe viel, viel größere Fehler in meinem Leben gemacht. Aber das hat mich ja irgendwo ja geprägt. Das hat mich zu dem Menschen, zu dem Arzt, zu dem Vater, zu dem Südländer gemacht, der ich ja dann am Ende des Tages bin oder geworden bin. Und die Frage ist, ist das alles falsch gewesen? Also waren das Fehler, die ich gemacht habe, die mich dazu gebracht haben, oder bin ich aufgrund der Fehler da hingekommen? Und genauso ist es ja mit Kindern auch, dass wir nicht darüber sprechen müssen, dass Alkohol und Drogen im jungen Jahren nichts zu suchen haben im Speiseplan von Kindern. Ich glaube, das oder auch Tabak. Ich glaube, das ist relativ, da sind wir relativ d'accord. Übrigens auch kein Tropfen Alkohol, ne? Also dieses Thema, es gibt ja, steht übrigens im, ich glaube, im Gesetzbuch, dass man ab 14 unter Elternaufsicht trinken darf.
Ja.
Also wer sich so ein Gesetz einfallen lässt, der gehört, also für den ist ein ganz, ganz spezieller Platz in der Hölle reserviert. Aber das ist also wirklich, das ist schon irre. Aber bleiben wir mal beim Hauptthema. Ich glaube, es ist halt wichtig, dann Kinder einfach auch mal laufen zu lassen. Ne? Nicht in eine körperlich bedrohende Situation, nicht in eine emotional bedrohende Situation, die man natürlich schon verhindern sollte. Aber viele Dinge muss man einfach mal machen lassen, damit Kinder überhaupt merken, dass es falsch und richtig gibt. Dass es eventuell eben, dass sie Entscheidungen treffen müssen, die Konsequenzen haben. Und ja, wenn sie das nie lernen, genauso wie wir das lernen mussten, mal auf die harte Tour, mal auf die sanfte Tour, mal hat es uns einen Vorteil verschafft, mal hat es uns vielleicht sogar in eine tiefe Krise geführt, aus der man dann ja auch gestärkt hervorgehen kann, muss man, glaube ich, den Kindern diese Unbefangenheit und auch dieses Blank Sheet sozusagen mal überlassen und sagen, so, hier hast du einen Stift, den gebe ich dir, aber mehr nicht. Ich gebe dir keine Überschrift, ich gebe dir keinen Vorspann. Du musst anfangen, selber zu kritzeln. Du musst selber deinen Weg finden. Genauso finde ich es ja auch immer recht lustig, wenn man Kinder, die klassisch in der Grundschule noch sind oder gerade so in der weiterführenden Schule, fragt, was willst du später mal werden? Und diese Kinder können diese Frage normalerweise nicht seriös beantworten, aus folgendem Grund. Sie wissen nicht, was sie werden wollen, sondern sie wissen nur, wenn sie was werden wollen, dass das jemand anders schon ist. Also mit anderen Worten, mein Vater ist Arzt, der kommt kaum nach Hause, der ist immer nur am Trübsalblasen, ich will auf keinen Fall Arzt werden. Aber die können sich gar nicht vorstellen, was fachlich dort passiert. Deshalb es gibt einen Rapper, der heißt Digger, und der hat ein Lied geschrieben, was willst du später mal werden? Und die Antwort lautet glücklich. Übrigens, liebe Grüße an Wolfgang, der mich auf dieses Lied hingewiesen hat, was natürlich eigentlich genau die Quintessenz schon beschreibt. Ja, das heißt,
total.
Genau, Kinder laufen lassen, erleben lassen. Ich sage meinen Kindern immer, es wird irgendwann, macht euch keinen Kopf, macht erstmal eure Führerscheine, also in Form von Abitur zum Beispiel und so weiter. Ich sage denen immer, es wird Jobs geben in naher Zukunft, die gibt's noch gar nicht. Das heißt, wir können nicht darüber sprechen, dass ihr mal Arzt werden solltet oder Juristin oder was auch immer. Laufen lassen, gucken, irgendwann kommt's immer. Ich war von Anfang an sehr eingeschränkt in meiner Berufswahl, warum auch immer, weil für mich, hatte ich ja beschrieben, es einfach wichtig war, das Ziel zu erreichen, Arzt zu werden. Und aber was meine Kinder angeht, muss ich sagen, da bin ich, gerade was die digitalen Möglichkeiten und auch die digitale Affinität von Kindern angeht, bin ich echt gespannt, was die mir irgendwann mit Anfang oder Mitte 20 da präsentieren und sagen, hör mal zu, ich bin das und das, und ich denke mir, das gab's früher ja gar nicht. Was ist das? Aber wenn es glücklich macht und reicht, den Lebensunterhalt zu bestreiten,
klar,
da bin ich dabei. Da kann ich ja nur von lernen. Also ja, gerade beim Thema Digitalität kann ich ja nur lernen, weil die zeigen mir Kniffe an den Handys, die habe ich in all den Jahren noch nicht drauf. Und auch das ist etwas, was man ein bisschen laufen lassen muss. Nicht zu viel, haben wir auch schon drüber gesprochen, über Bildschirmzeiten. Aber so, dass Kinder sich einfach entwickeln können.
Es gibt ein Buch, und jetzt habe ich vorhin so ein bisschen die Bücher und die Ratgeber runtergemacht, aber eins hat mich dann doch sehr fasziniert und lief auch gleich den Grund hinterher. Das heißt, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, von Philippa Perry.
Ja, geil.
Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Nein, aber werde ich.
Tu es, weil es einfach es ist eine Art Klassiker, aber es ist so augenöffnend wie nur irgendwas, weil du dich darin wiedererkennst. Und weil du da Sprüche deiner Eltern wiederfindest,
100%, ja.
Die so eklatant waren und die uns alle geprägt haben, dass es knallt und leider aber auch auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt heute mehr zeitgemäß ist. Das ist alles gar nicht schlimm und das ist ein Kernsatz dieses Buches und deshalb liebe ich es so. Obwohl ich noch nicht ganz durch bin, ich habe es mir als Hörbuch runtergeladen, nicht weil ich zu faul bin zum Lesen, sondern weil ich während des Laufens oder des längeren Fahrradfahrens Bock habe, oder das ist die einzige Zeit, mich mal wieder weiterzubilden, gerade im Moment. Mhm. Und deshalb ballt es mir auf die Ohren. Und vielleicht auch, weil ich so ein bisschen audioaffin bin. Wird man vielleicht auch verstehen können. Naja, auf jeden Fall. Genau. Und ein Kernsatz ist, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man im Umgang mit Kindern Fehler macht. Fatal ist es aber, sich dafür nicht zu entschuldigen und es zu ändern.
Ja.
Und das fand ich auf der einen Seite ein Ausrufezeichen, Warnzeichen, auf der anderen Seite aber auch wiederum sehr beruhigend, weil die Autorin auch ganz klar sagt, die auch Psychologin ist, es ist Fehler passieren halt nun mal einfach. Und auch Kinder werden Fehler machen. Aber du bist derjenige, der auch Kindern etwas geben kann, in Sachen Mental Health übrigens auch, nämlich die Gabe, sich entschuldigen zu können. Weil wenn du dich entschuldigen kannst für Fehler, die du gemacht hast, werden deine Kinder auch lernen, sich zu entschuldigen, wenn sie Fehler gemacht haben. Und das finde ich einen ganz elementaren Satz, weil damit baust du eigentlich die Basis, wachsen zu können. Weil nur durch Fehler lernen wir. Ne? Hatten wir gerade eben irgendwie auch davon und du hast es selbst gesagt. Und das fand ich einen wichtigen Kernsatz und umgekehrt. Und deshalb ist es auch so, dass es ein kleiner Baustein ist von einem positiven Aspekt, der wirken kann auf unsere erwachsene Mental Health, den Kinder, ohne dass sie drüber nachdenken, einfach tun. Wenn du Kindern etwas erklärst, anstatt es ihnen zu verbieten, einfach nur ein Beispiel, auch ein Learning aus diesem Buch, und du nimmst dir die Zeit, es zu erklären und immer und wieder. Irgendwann kommt der Moment, und das habe ich tatsächlich bei meiner Tochter auch erlebt, wo sie dich angucken und verstanden haben, worum es geht, und eine Reaktion zeigen. Und zwar eine dankbare Reaktion, nicht im Sinne von Danke, sondern eine Gestik, schwer zu beschreiben, eine Gestik, eine Form von Mimik, habe ich verstanden, alles klar, danke dafür oder was auch immer. Also eine gewisse Freude, dass du sie ernst genommen hast, dass du ihnen etwas erklärt hast und nicht einfach nur gesagt hast, nein, das geht nicht. Oder solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, bla 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 bla. Ja. Und das ist etwas, was so wohltuend ist. Also wenn man solche Dinge aus einem scheinbar recht stumpfen Ratgeber, ich finde den Titel auch ganz nett, aber auch schwierig, das sind diese kleinen Nuancen, die ich zumindest, wie soll ich sagen, also man kann sie schwer erklären. Wenn man Kinder hat, weiß man, was ich meine. Wenn man keine Kinder hat, wird man ein bisschen überlegen müssen. Es ist eine sehr leise Tonspur, aber es ist eine sehr leise Tonspur, die wahnsinnig wirkungsvoll ist.
Also das Buch triggert mich natürlich. Deshalb werde ich mir das definitiv mal reinziehen. Und ja, das, was du gesagt hast, ist, also ich habe dem jetzt wirklich andachtsvoll zugehört, weil es trifft unheimlich viele Kernelemente, die Kinder auszeichnen. Und gleichzeitig aber auch das wiederum belegen, was für das Erwachsenenleben auch wichtig ist, nämlich dieses ständige Nachfragen. Das tun wir ja auch nicht. Weil entweder haben wir ein Problem im Verständnis und schämen uns dafür oder so nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt nochmal frage. Die denken ja, ich habe einen an der Waffe. Oder man kann es natürlich auch so ein bisschen anders verpacken, indem man das als Neugier sieht. Das heißt, also kindliche Neugier, Neugier auf was Neues, aber auch eben Neugier immer wieder zu das, was man eventuell nicht versteht oder wo man dann vielleicht denkt, ja, aber vielleicht meint mein Vater oder meine Mutter dann doch was anderes, auch dann ständig nachzufragen. Ne? Ich erlebe das ja manchmal auch an mir selber, wenn dann eine Frage zwei- oder dreimal kommt oder viermal und dann denke ich, wie habe ich denn, habe ich es jetzt dann in schlechtem Türkisch erklärt oder auf Kölsch oder was habe ich jetzt und man ertappt sich dann so ein bisschen dabei, dass man vielleicht sogar so ein bisschen sickig ist, ne? Und dann denke ich mir, okay, aber das ist ja ein Stöpsel, der gerade mal 6, 8, 10, 12 Jahre seines Lebens gerade mal hinter sich hat. Und dann kann man ja ruhig das eine oder andere Mal das häufiger erklären. Ne? Deshalb bewundere ich auch natürlich grundsätzlich viele Jobs, die im Bereich Coaching sind. Ob das klassische Lehrer sind, Trainer, Mental Health Coaches, Performance oder Athletiktrainer und so weiter, die gewisse Dinge immer wieder neu an die Kundschaft beziehungsweise an Schüler und Schülerinnen heranführen müssen. Aber letztendlich hört das irgendwo nie auf. Und genauso kann man aber ruhig selber in die Rolle eintreten und sagen, ich bleibe neugierig, ich versuche auch vielleicht mal so Grenzen auszuloten, körperlich, geistige, wirtschaftliche, gesundheitliche, was auch immer, um letztendlich mal zu schauen, wie weit man tatsächlich gehen kann und wie weit einen das eventuell bringt. Um letztendlich so ein bisschen auch über den Tellerrand hinauszukommen.
Schönes Schlusswort wieder und dann wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Lesen von das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen.
Ja, definitiv. Schöner Buchvorschlag zu unserer 30. Folge heute.
Zu unserer 30. Folge und ich bin tatsächlich deshalb auch ein bisschen aufgeregt, nicht nur wegen der 30. Folge, sondern weil wir mit der 31. Folge in eine kleine Sommerpause gehen. Mhm. Und weil wir von jung zu etwas reifer kommen, ja. Nämlich Balsam für die Seele, wie man glücklich älter werden kann. Wir haben vielleicht bewusst gesagt, nicht alt werden, sondern älter werden können.
Älter. Aber ich werde auch verraten, wie wir sehr alt werden können, aber glücklich auch.
Boah.
Ja, das wird ein Festival vor der Sommerpause. Das wird ein Feuerwerk.
Boah, die Folge muss ich mir anhören.
Und bitte downloaden und empfehlen.
Ja, ja, natürlich.
Empfehlen, bitte. Empfehlen Sie uns weiter, Herr Kleis.
Ja, geben Sie uns ein Like.
Unbedingt.
Burge, danke für eine schöne, junge, frische Folge.
Sehr gerne.
Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer etwas reiferen Folge.
Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, mein Lieber.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.